NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Bombendrohungen vor großen Sportveranstaltungen, um sich schießende Terroristen, Selbstmordattentäter in Supermärkten, Cafés oder Bussen. Dazu Raketenbeschuss von außen, immer wieder durch die Hamas aus Gaza, früher auch durch die Hisbollah vom Libanon oder von Syrien aus. Das sind die Belastungen, mit denen Israelis seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, leben. Nicht immer in gleichem Maße selbstverständlich, aber doch über weite Strecken. Europäer können beim jüdischen Staat in die Schule gehen, um zu lernen, wie man trotzdem einen halbwegs normalen Alltag organisiert, trotzdem eine Demokratie bleibt, trotzdem feiert. Doch an den vielen Beratungen westlicher Regierungschefs zum Kampf gegen den IS oder zur Beendigung des Bürgerkrieges in Syrien scheint Israel kaum beteiligt. Ganz anders wird das am kommenden Wochenende sein. Das von jüdischen und nichtjüdischen Wissenschaftlern 2007 gegründete Mideast Freedom Forum Berlin lädt in Kooperation mit dem israelischen Institute for National Security Studies, also dem israelischen Institut für Studien zur nationalen Sicherheit, zu einer Konferenz ein. Das Thema ist der internationale Kampf gegen den Terrorismus. Der Politikwissenschaftler Matthias Künzel wird einer der Referenten sein. Matthias Künzel, Israel setzt sich seit Jahren mit diesem Thema auseinander. Warum hört man in der gegenwärtigen Debatte so wenig von Israel?
Das hängt damit zusammen, nach meiner Überzeugung, dass in diesem Antiterrorkampf nicht wirklich ehrlich vorgegangen wird. Wie kann man zum Beispiel den Iran als einem wirklich bekannten Förderer des Islamismus zu einem Bestandteil der Lösung im Kampf gegen diese Erscheinung erklären? Sobald ich Iran mit in das Boot holen will, schließe ich natürlich Israel aus. Und so ist das in meinen Augen erklärlich, dass da auf einer falschen Ebene im Moment agiert wird. Denn wir müssen ja auch betrachten, was wollten die Attentäter in Paris? Sie wollten eigentlich aus Paris ein zweites Teheran machen. Also ein Teheran, wo ja heute schon all das, was an diesem Savoir Vivre in Frankreich so geliebt wird, strengstens verboten ist, wo eben schon heute praktisch das Nippen an einem Glas Alkohol mit 80 Peitschenhieben bestraft wird.
Ja, aber der IS, das sind Sunniten. Ist das Bündnis mit dem Iran nicht unausweichlich, also mit einer schiitischen relevanten Macht in der Region, wenn man jetzt gegen den IS vorgehen will? Ich meine, der Iran unterstützt Assad massiv.
Ja, auf der einen Seite ist diese Logik ja erstmal verständlich. Wir haben da einen Hauptfeind und jetzt müssen wir gucken, dass die Koalition möglichst groß ist. Aber Israel ist nicht dabei in der Koalition, weil der Iran dabei ist. Und wenn ich mir vor Ort anschaue, wie der Iran agiert, dann stelle ich fest, dass er die Sunniten geradezu dem Islamischen Staat zutreibt. Also zum Beispiel im Irak gibt es schiitische Milizen, die nicht Bagdad, der Hauptstadt, unterstehen, sondern Teheran unterstehen und die Sunniten abschlachten, weil sie Sunniten sind. Und natürlich flüchten sich dann diejenigen, die überleben wollen, in die Arme des Islamischen Staates, dessen Geiseln die dann gleichzeitig werden. Also von daher ist diese Politik von Iran tatsächlich doppelbödig. Sie betreiben ein doppeltes Spiel. Sie sind einerseits Brandstifter und profilieren sich hinterher ein bisschen auch als Feuerwehr. Man hat sich nicht interessiert für die Programmpunkte des Irans, die natürlich das vorsehen, was Khamenei immer als Revolutionsführer propagiert, die Zerstörung Israels, die Zerstörung der USA. Ich will daran erinnern, dass ja genau in der Woche nach den Anschlägen in Paris eigentlich der iranische Staatspräsident zu Besuch in Frankreich sein sollte. Er wurde eingeladen als Staatsgast und hat dann natürlich nach dem Anschlag sofort diesen Besuch abgesagt. Aber ein kleines Detail in der Vorbereitung dieses Rouhani-Besuches in Frankreich war bezeichnend. Rouhani hatte verlangt, dass bei dem Staatsbankett, das zu seinen Ehren gegeben werden sollte, niemand Alkohol trinken darf. Und da ist wieder die Verbindung zu diesem Tugendterror, der in Iran herrscht und den natürlich die Attentäter des Islamischen Staates auch in Paris am liebsten durchsetzen würden.
Ja, aber wir werden hier nun mal nicht im Moment vom Iran bedroht, sondern vom IS.
Da haben Sie recht. Das ist sozusagen die Perspektive des Europäers. Aber es ist kurzsichtig, weil man nicht berücksichtigt, welche kontraproduktive Rolle Iran in der Region spielt und im Kampf gegen den Terrorismus spielt.
Matthias Künzel, es ist ja auch bedenklich, dass im Moment so getan wird, als würden die Syrer in erster Linie fliehen vor dem IS. In allen Umfragen wird eigentlich deutlich, dass die Syrer in erster Linie fliehen vor den Bomben Assads auf die Zivilbevölkerung.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Da wurde Giftgas eingesetzt, da wurden die berüchtigten Fassbomben eingesetzt. Und das Problem ist, dass Assad eben massiv gestützt wird, seit Jahren bereits durch den Iran. Ohne die iranische Hilfe hätte er keine Überlebenschance gehabt. Warum hat sich der Iran so massiv in Syrien engagiert? Im Grunde genommen ist das Motiv antisemitisch, es ist gegen Israel gerichtet. Man möchte diese Achse des Widerstands über Damaskus und Beirut erhalten, um Israel besser bekämpfen zu können. Das ist die Motivation, warum der iranische Staat unwahrscheinlich viel Manpower und auch Geld investiert, um Assad um jeden Preis an der Macht zu erhalten.
Das war der Politikwissenschaftler Matthias Künzel. Er spricht am Wochenende auf einer Tagung des Mid-East Freedom Forums Berlin über den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Wir schauen gleich nach Paris und fragen nach Reaktionen der französischen Juden auf die Terroranschläge. Im Anschluss wird Annette Böckler aus London den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, hat nach den Anschlägen in Paris davor gewarnt, muslimische Flüchtlinge in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen. Viele der Asylbewerber seien gerade vor der Gewalt der Terrormiliz Islamischer Staat geflohen. Schuster sprach zum Ende des jüdischen Ehrenamtstages Mitzvah Day, an dem er gemeinsam mit anderen Juden Flüchtlinge in einer Berliner Unterkunft bewirtete. Bundesweit beteiligten sich rund 2000 Freiwillige an dem Aktionstag. Die israelische Regierung hat nach den Anschlägen von Paris die Sicherheitsmaßnahmen für Einrichtungen weltweit verschärft, an deren Schutz israelische Dienste beteiligt sind. Israel stehe Schulter an Schulter mit Frankreich, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. In Tel Aviv versammelten sich tausende Menschen zu einer Solidaritätskundgebung. Die Fassade der Stadtverwaltung wurde in den Farben der französischen Nationalflagge erleuchtet. Das offizielle Organ der palästinensischen Autonomiebehörde Al-Hayat al-Jadida hat den israelischen Geheimdienst Mossad bezichtigt, hinter den Terroranschlägen in Paris zu stecken. Es sei kein Zufall, dass Blut vergossen werde, in einem Moment, in dem Europa beginne, gegen Produkte aus den von Israel besetzten Gebieten vorzugehen, schrieb die Zeitung. Auch eine iranische Presseagentur beschuldigte den jüdischen Staat, die Verbrechen verübt zu haben. Die französischen Juden seien vorab informiert gewesen, hieß es in einer Internetmeldung. Stefan Kramer steht ab dem 1. Dezember an der Spitze des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Kramer, der 1968 in Siegen geboren wurde, war bis 2014 Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der studierte Jurist und Sozialpädagoge hatte im Jahr 2012 als Konsequenz aus den NSU-Verbrechen eine Reform des thüringischen Verfassungsschutzes angemahnt. In deutschen Programmkinos ist der Dokumentarfilm Regina angelaufen. Er erzählt von der ersten Rabbinerin der Welt, Regina Jonas. Sie wurde im Dezember 1935 in Berlin ordiniert. In der ungarisch-englisch-deutschen Koproduktion leiht Martina Gedeck der Berliner Jüdin ihre Stimme. Der Film erhielt bereits auf Festivals in Jerusalem und Warschau renommierte Preise. Regina Jonas starb 1944 in Auschwitz. Soweit die Meldungen.
Circa 600.000 Juden leben in Frankreich, über die Hälfte von ihnen in Paris. Es ist die drittgrößte jüdische Community weltweit nach den USA und Israel. Doch immer mehr Juden gehen weg und das nicht nur wegen der hohen Arbeitslosigkeit. Viele fliehen vor aggressivem Antisemitismus, vor allem seitens radikaler Muslime. Allein im vergangenen Jahr emigrierten mehr als 6.500 Jüdinnen und Juden nach Israel. Wie betroffen sind die Juden in Paris von den Terroranschlägen des IS? Und wie bedroht fühlen sie sich nach der Messerattacke von IS-Anhängern auf einen jüdischen Lehrer in Marseille? Katrin Hondel hat sich umgehört.
Der Boulevard Voltaire hat eine jüdische Seele. Hier gibt es an die 30 koschere Restaurants. Das Viertel repräsentiert uns ein bisschen, sagt Samuel. Er ist 22, trägt eine schwarze Kippa und arbeitet in einem koscheren Sushi-Laden am Boulevard Voltaire, nur ein paar Schritte entfernt vom Comptoir Voltaire, dem Café, wo sich einer der Attentäter in die Luft sprengte. Ein paar hundert Meter weiter ist das Bataclan, der Musikclub, den die IS-Terroristen in ein grauenhaftes Blutbad verwandelten. Samuel kennt die Spekulationen, die Attentäter hätten gezielt das Bataclan angegriffen, und zwar nicht allein aus Hass auf die westliche Jugend- und Popkultur, sondern auch aus Judenhass, weil das Bataclan jahrzehntelang jüdische Besitzer hatte, weil es hier neben Rockkonzerten auch Solidaritätsveranstaltungen mit Israel gab. Doch er glaubt nicht, dass speziell Juden das Ziel der Angriffe waren, anders als im Januar bei dem dschihadistischen Terrorangriff auf einen koscheren Supermarkt. Im Januar wollten sie klar ein jüdisches Symbol in der Republik treffen. Jetzt haben sie die Republik getroffen. Aber ausnahmsweise ging es mal nicht um die Juden. Ausnahmsweise. Klar gab es jüdische Opfer. Ich habe Freunde verloren, die im Bataclan und bei den Schüssen auf das Café ermordet wurden. Das trifft uns sehr. Wir lieben Frankreich als Juden und als Franzosen.
La France, on l'aime en tant que juif, mais en tant que français aussi.
Wie Samuel vom Boulevard Voltaire reagierte auch Roger Kükermann, der Präsident des französischen Dachverbands vieler jüdischer Organisationen, als er im Radiosender RTL gefragt wurde, ob die Bataclan-Attacke eine verborgene Bedeutung habe.
Est-ce qu'il y a un sens caché, peut-être?
Pas du tout. Je crois qu'on a visé la jeunesse française.
Überhaupt nicht. Ich glaube, das Ziel war die französische Jugend. Ziel ist Frankreich, wie bei der Attacke in einem Thalys-Zug im Sommer. Mich überrascht das nicht, dass ein Musikclub angegriffen wurde. Wie im Thalys ging es darum, systematisch Menschen zu töten, gleich welcher Glaubensrichtung. Alle haben jetzt Angst. Alle Französinnen und Franzosen sind betroffen, betont auch der 26-jährige Marcus. Es geht nicht mehr um bestimmte Gruppen oder Ethnien, sagt er, sondern um alle. Das macht Angst, aber wir müssen weiterleben, fröhlich sein, das Leben lieben. Marcus arbeitet in einem Falafel-Restaurant der Rue des Rosiers, dem historischen jüdischen Viertel von Paris. Normalerweise drängeln sich hier die Menschen dicht an dicht, stehen Schlange vor den Läden mit jüdischen Spezialitäten. Seit dem Schwarzen Freitag muss in der Rue des Rosiers niemand mehr anstehen. Nur wenige Leute flanieren durch die sonst so quirlige Straße. Frankreich sollte von Israel lernen, meint Marcus.
À ne pas paniquer, déjà.
Nicht in Panik zu verfallen, sich zu organisieren und den Leuten ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. In den sozialen Netzwerken kursiert gerade ein Text mit dem Titel »Brief eines Franzosen an seinen israelischen Freund«. »Jetzt weiß ich, was du jeden Tag lebst«, heißt es da. Und das stimmt, nur in Israel ist das schon lange Alltag, aber es gibt keine Angst. Die Leute leben und lieben das Leben, fühlen sich trotz allem sicher. Hier fühlt man sich nicht sicher.
Ici on se sent pas en sécurité, malheureusement.
In Marseille ist in dieser Woche ein jüdischer Lehrer auf der Straße angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Die Täter sollen T-Shirts mit Symbolen des sogenannten Islamischen Staats getragen haben. Das Gefühl, in Frankreich als Jude nicht sicher zu sein, kennt auch der 22-jährige Pariser Samuel schon lange. Natürlich lieben wir dieses Land, aber nach allem, was passiert ist, sind viele gezwungen zu gehen. Ich selbst bin nach den Attentaten vom Januar nach Israel gezogen, aber ich konnte mich dort nicht akklimatisieren. Jetzt bin ich wieder hier und das Gefühl der Unsicherheit ist sehr stark. Über viele antisemitische Vorfälle wird ja gar nicht mehr berichtet, aber es kommt fast täglich vor, dass Juden angegriffen werden, nur weil sie eine Kippa tragen.
Jüdische Stimmen aus Paris, ein Beitrag von Katrin Hondel. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler aus London.
John liebte Theresa, die Raimund liebte, der in Mary verliebt war, die Joachim liebte, der in Lilly verliebt war, die niemanden liebte. Die Namen in diesem bekannten brasilianischen Gedicht sind austauschbar. Fast jeder hat es selbst schon einmal erlebt. Da liebt man jemanden, der wiederum partout jemand anderen liebt. Man könnte zum Beispiel sagen, Laban liebte Lea, die Jakob liebte, der Rachel liebte, Rachel liebte andere Götter, die Teraphim. Die Tora ist voller Namenslisten. Doch im Vergleich zu den anderen Listen liest sich diese Liste diese Woche wie ein Krimi. Dadurch wird sie literarisch aus allen anderen Listen herausgehoben. Diese Geburtsfolge ist etwas Besonderes. Hier sollte man hinhören. Die Liste beginnt bereits vor der Namensliste der Kinder. Ein Mann verliebt sich in die Tochter eines eher zwielichtigen Typen. Die Pessach-Haggadah sagt, dass er, Laban war sein Name, Israel vernichten wollte. Doch Jakob ist blind in seine Tochter verliebt. Für den Brautpreis, den er bezahlt, so war es damals üblich, gibt Laban ihm eine andere Tochter, Lea, deren Augen Jakob nicht gefallen. Jakob, der einst selbst seinen blinden Vater betrogen hatte, wird nun selbst betrogen. In der Jakob-Geschichte dreht sich übrigens vieles ums Sehen oder Nichtsehen. Natürlich bezahlt Jakob einen höheren Preis, um auch die Geliebte, Rachel, heiraten zu können. Rachel bekommt keine Kinder. Die Mägde müssen her. Bilha, Rachels Magd, Lea zieht nach und gibt Jakob Silpa. Und so entsteht ein Sohn nach dem anderen, 12 insgesamt und eine Tochter. Doch mehr als das. Die Namensgebung eines jeden einzelnen Kindes wird genau geschildert und begründet, als sollte man bei jeder Geburt genau hinsehen. 2 Namen sollten wir uns merken. Zum einen Josef. Der Name steht für »Der Ewige wird hinzufügen«. Der Name und die Person, die so heißt, symbolisiert das Streben nach mehr. Nach mehr Macht, nach mehr Besitz, nach mehr Ruhm. Josef ist in unserem Wochenabschnitt der einzige Sohn Rachels, der Frau, die Jakob liebte, die Gott aber nicht segnete. Rachel und ihr Sohn symbolisieren die Sehnsucht nach mehr. Gott war mit Lea. Und Lea gebar unter anderem Jehuda. Das ist der 2. Name, den wir uns merken sollten. Er bedeutet, ich will dem Ewigen danken. Wir heißen nicht die Josefs, sondern wir sind Jehudim, Juden. Die Lebensweisheit des Judentums ist Dankbarkeit. Gerahmt wird diese Dankbarkeit in unserem Wochenabschnitt von Rastlosigkeit, von Flucht und von Engeln. Der Wochenabschnitt beginnt und endet mit einer Flucht, um Leben zu retten. Und er beginnt und endet mit der Erfahrung von Gottes Gegenwart. Beide Male ganz überraschend. Die erste Geschichte von Jakobs Himmelsleiter ist ja recht bekannt. Ob Jakob wohl dankbar war? Es wird nicht gesagt. Doch am Ende seines Lebens wird er seinem Sohn Jehuda den längsten und schönsten Segen zusprechen. Das Zepter wird nicht weichen von Jehuda. Oder mit anderen Worten, die Dankbarkeit wird stets regieren. Das Leben ist oft so stürmisch wie in diesem Wochenabschnitt, voller Liebe und Hass, Rivalität und Hilfe, Gewinnen und Verlusten, Siegen und Enttäuschungen. Doch in jedem Moment könnte man innehalten und sagen, jetzt bin ich Gott dankbar. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Annette Böckler aus London. Und hier noch ein Hinweis, am kommenden Freitag, den 27. November, hören Sie Shabbat Shalom wegen der ARD-Radionacht für Kinder zu einer geänderten Zeit und in gekürzter Fassung ab 19.45 Uhr.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag um 20.30 Uhr auf NDR Info.